Female Locker Room Talk.
Herzlich willkommen aus dem Baggersee, live von den Stereo.
Oh, das wäre mal geil, wenn wir einfach im See sitzen würden beim Aufnehmen.
Das wäre echt schön.
Aber am See sitzen wir. Und es ist unsere letzte Podcast-Aufnahme in Innsbruck, Emily.
Ich will das gar nicht wahrhaben.
Wir haben ja so ein bisschen drüber ein Sprechverbot. Darüber.
Bei allen Leuten. Also beim Training mag ich nicht darüber reden. Podcast, meiner Mitbewohnerin, da ist es wirklich, also da ist es richtig schlimm. Wir reden einfach gar nicht darüber. Ja. Und immer wenn das angesprochen wird, dann sagen wir jetzt so, okay, weiter geht's, ne? Wir sehen später.
Ja. Ja, wir haben ja auch noch, es ist noch nicht unser letztes gemeinsames Training. Wir haben noch eine Woche.
Und wir haben ein Quality-Time-Wochenende.
Oh, wir haben 4 ganze Tage, die wir miteinander quatschen können, außer ein paar mal 3 Minuten, wo wir in den Ring müssen dürfen. Die restliche Zeit können wir durchquatschen.
Ein ganzes Wochenende stinke Turnhalle.
Oh yeah. Das wird spannend. Ach ja, wir werden Spaß haben.
Ich freue mich auch schon sehr, sehr doll. Aber ja, also Grund, warum wir nicht mehr miteinander dann aufnehmen werden, ist, dass ich dann auch mal nach Hamburg abdüse und dann ins Auslandssemester. Und deswegen war ja mein Papa auch da für eine Nacht nur. Der hat das mit der Arbeit verbunden, aber hat schon ordentlich viel Stuff von mir eingesteckt. Ordentlich viel Stuff. Ich bin wieder erschrocken, wie viel ich rumliegen habe. Mein Zimmer ist immer noch voll. Aber ich vermiete mein Zimmer 9 Monate runter und da musste dann ein bisschen was rauskommen. Und dann kann ich entspannt mit der Bahn fahren.
Das ist aber auch, also gehört einfach dazu, solche Sachen finde ich im Studium. Ich habe mal im Zug eine getroffen, die ist ins Auslandssemester gefahren und hat mir erzählt, dass sie ein halbes Jahr lang einfach ihre Wohnung leer lässt. Und ich fand das so krass überprivilegiert. Das kann man doch nicht machen.
Das finde ich echt heftig. Also wie viel Geld einem da flöten
geht. Ja, und sie hat gesagt, das war halt actually das Geld, das sie von Erasmus bekommen hat. Das EU-Geld, das floss halt dann darin, dass sie einfach 2x Miete gezahlt hat. Und das ist halt überhaupt nicht die Idee davon.
Nee, das
ist, damit alle Leute das machen können, die Kohle sonst nicht haben.
Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Also ich muss sagen, ich würde auf das Geld nicht verzichten wollen, obwohl die Wohnungen in Mexiko recht günstig sind, kann ich schon gut gebrauchen. Also im Prinzip durchs Untervermieten meiner Wohnung kann ich mir Lebenserhaltung in Mexiko jetzt komplett einfach finanzieren und dann kann ich das Joint Study Geld im Prinzip für meinen Flug ausgeben und das
war es dann gefühlt schon. Auch sein. Das ist ja auch die Idee.
Ja.
Ja, aber jetzt war dein Papa da und wir wollten ja eigentlich sogar, ich hätte ja groß Freude dran gehabt, deinen Papa in unseren Podcast einzuladen. Jetzt musste er leider schon wieder weg. Aber wir haben gesagt, lass uns doch mal über Väter reden.
Ja, ich finde es sehr interessant, das Thema, weil ich rede ja auch viel über meinen Vater.
Mhm.
Ich liebe meinen Vater so toll.
Und ich finde es so cringe, dass du das sagst. Und eigentlich ist es ja süß und es sagt schon wieder genug über mich, dass ich das cringe finde.
Na, für mich ist mein Papa wirklich, also ich sag immer, er ist der 2 tollste Mann in meinem Leben, weil der 2 tollste Mann ist mein Opa. aber ja, also mein Opa und mein Papa sind für mich die wichtigsten Männer auf der ganzen weiten Welt und die werden es auch für immer so sein. Und ich glaube, das hat mich schon in meinem Leben sehr, sehr beeinflusst und deswegen finde ich das Thema auch sehr spannend. Und Claudia, du meinst ja gerade so, bei dir ist es vielleicht ein bisschen anders. Wie ist deine, oder wie würdest du die Beziehung mit deinem Vater in 3 Worten beschreiben?
Oh wow, in 3 Worten. Okay. Intellektuell. Auf Augenhöhe. Das würde ich jetzt mal als ein Wort dann nehmen. und ehrlich.
Das klingt aber schön.
Ja. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Beziehung, die ich zu meinem Papa habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, also wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass meine wesentlich weniger innig ist.
Vielleicht also auf andere Weise tiefgründig, aber.
Ja, total. Also wir können sehr ehrliche Gespräche führen, auch über harte Themen. Ich weiß, dass ich, wenn ich Probleme habe, definitiv zu ihm kommen kann. Aber es kommt auch sehr auf die Probleme an, was das ist, ob ich damit zu ihm komme. Was soll ich sagen? Mein Vater ist ein sehr, sehr rationaler Mensch. Und eben, wenn es um rationale Themen geht. dann ist er meine Ansprechperson. Aber wenn es um emotionale Themen geht, dann ist definitiv nicht er meine Ansprechperson. Und das war auch immer schon so, ja.
Voll spannend, voll das Klischee-Denken eigentlich.
Ich weiß. Das erfüllt definitiv ein Klischee, das stimmt, ja.
Ich finde, das ist aber ja auch generell oft so, dass man irgendwie manche Themen dann eher mit jemand anderem bespricht als mit dem Vater, also so vor allem als Mädchen, als heranwachsendes Mädchen, wo dann andere Themen auch spannender werden. Da hatte ich jetzt gestern noch so eine lustige Situation mit meinem Vater, weil er, man läuft durch Innsbruck und wen muss man treffen? Eine Liebschaft. Und mein Vater hat es gar nicht verstanden. Und dann hat man halt so miteinander geredet und ich dachte halt, dass er es voll verstanden hat. Und ich war so, oh Gott, jetzt lernst du hier schön die Liebschaften gleich kennen. Dann war so, Emily, was? Und so. Obwohl ich halt voll offen mit ihm über die Sachen rede. Aber ich habe das Gefühl, dass es dann auch eher so, dass ich darüber rede und er sich nur so denkt, oh Gott, das ist nicht meine Tochter.
Ach, okay. Ja, ja. Also er tut sich schon schwer damit, das irgendwie
über
da einzusteigen.
Ja, über emotionale Themen kann er reden, aber ich glaube, wenn es um seine kleine Prinzessin geht, dann bleibt sie auch eine kleine Prinzessin und wird nicht erwachsen. In anderen Sachen merkt er, oder er merkt dann, dass ich erwachsen werde, aber es ist einfach schon ein bisschen lustig, weil ich nehme halt kein Blatt vor den Mund. Ich glaube, das ist eher das Problem an der Sache und dann überrumpel ich ihn schon manchmal, wenn er so ist. Oh Gott, was? So eine Sachen bespreche ich eher mit meiner Mama als mit meinem Papa oder mit meinen Freundinnen. Aber gerade das finde ich immer lustig.
Was mich ja fasziniert ist, ich habe so das Gefühl, die Dinge, die du jetzt gerade beschreibst, die vielleicht nicht ideal sind, ich würde es jetzt mal so formulieren, die nimmst du mit so einer Lockerheit. Also ich hatte mit meinem Vater, wir hatten ein recht großes Thema, als ich so Anfang, Mitte 20 war, so rund um Jahr 23, 24. Das war so die Phase, das Alter, in dem ich mich so richtig unabhängig gemacht habe, wo ich wirklich gar nicht mehr viel nach Hause gekommen bin, auch zwischen den Semestern, wo ich auch dann mein eigenes Geld verdient habe und keine Unterstützung mehr von ihnen gebraucht habe, von meinen Eltern. Und ich hatte so das Gefühl, mein Vater hatte große Probleme damit, mich da eben loszulassen, dass ich eben nicht mehr die Kleine bin, keine Unterstützung brauche. Und das hat so ein bisschen eine Konfrontation zwischen uns ausgelöst. Er hat später gesagt, dass das überhaupt kein Thema war und vielleicht habe ich das auch ärger gesehen, als es tatsächlich war, aber ich glaube auch nicht, dass es gar kein Thema war. Ich glaube, es hat ihn schon immer glücklich gemacht, gebraucht zu werden von mir. Und ich musste mich da schon sehr resolut emanzipieren. Und ich habe so das Gefühl, wenn du das jetzt auch sagst, so dein Papa möchte schon auch, dass du die Kleine bleibst, dann nimmst du das aber so locker, dass das halt so ist und machst trotzdem einfach. Hast du da nicht so das Gefühl, du musst ihm irgendwie das klar machen und er muss sein Verhalten ändern?
Nee, ich will es genauso. Ich will immer Papas kleine Prinzessin sein und ich glaube, deswegen ist das bei ihm auch so ein Ding, weil ich das auch, ich will nicht sagen, ich lebe eine Rolle, weil ich finde, das ist für immer, egal wie alt ich dann bin, mein Vater ist immer älter als ich und okay, vielleicht kommt das auch ein bisschen mit dieser Einzelkindrolle und so, aber es war damals wirklich so, wenn ich Fernsehen zum Beispiel meine Kindersendungen geguckt habe, dann hat er mich auf meinem Sessel immer zum Fernseher getragen.
Oh mein Gott.
Ich habe mit seiner Prinzessinnenkrone ein Lied gesungen. Er hat sich wirklich zum Affen gemacht, jedes Mal für mich. Und irgendwie ist das so für mich, auch wenn ich so erwachsen jetzt werden muss, ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich ein Hauch davon bin, sagt mein Vater mir aber immer, Emily, du bist erwachsen. Also er ist schon so, dass er sagt, ich bin erwachsen, aber ich habe das Gefühl, dieses Verhältnis bleibt immer noch so, du bist zwar erwachsen, aber für mich bleibst du immer mein Kind und du kannst dich immer an mir anlehnen. Also ich sehe es eher als das. Und ich glaube, ich bin auch ein Mensch, dass ich es immer fast so machen werde. Ich liebe es, mit meinen Eltern ja zu telefonieren und irgendwie mag ich das, dass meine Eltern mir so das Gefühl geben, dass ich immer Kind sein kann, wenn ich gerade will, weil ich will noch nicht erwachsen werden und dann plötzlich muss man so erwachsenen Dinge regeln und muss plötzlich erwachsen sein. Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt nach Hamburg gehe, dass ich, wenn ich will, nicht erwachsen sein muss.
Das hast du gerade, finde ich, sehr gut erklärt. Jetzt sehe ich total den Unterschied und das ist actually sehr, sehr cute und auch sehr, sehr reif. Also von beiden Seiten. Also da höre ich jetzt, dein Vater kann dich total hochheben im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch loslassen. Und dann ist voll schön, dann ist es überhaupt kein Thema. Ja, ich würde tatsächlich sagen, das sind beides Dinge, die ich so nicht erlebt habe mit meinem Vater.
Okay.
Also das war weder so ein intensives Hochheben noch so ein klares Loslassen, sondern das ist eher nahehalten, damit du auch nicht zu groß wirst.
Ach krass. Und wie hat sich das ausgedrückt?
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe das meinem Papa nie gesagt. Falls er das hört, wird das interessant. Als ich meine Masterprüfung gemacht habe an der Uni, da war dann tatsächlich, mein Vater war auch in Wien, also und hat mich von der Prüfung auch abgeholt. Ich weiß nicht mehr, ob das Zufall war, dass er gerade in Wien war. Ich glaube, er war nicht extra deshalb da. Und dann hatte ich natürlich auch meine Masterarbeit dabei, weil die musste ich ja bei der Prüfung präsentieren. Und dann, die ist ja dann gebunden und so ein ganz schönes Buch. Und danach sind wir halt was trinken gegangen, essen gegangen, das feiern gegangen, bis ich die Prüfung bestanden habe. Und dann habe ich ihm ganz stolz die Masterarbeit präsentiert. Und er hat sie aufgeschlagen und hat so auf der ersten Seite geguckt und hat so gesagt, da steht ja gar nirgends finanziert von und hat seinen Namen gesagt. Und ich habe aber actually schon 2 Jahre gearbeitet zu dem Zeitpunkt und kein Geld mehr von meinen Eltern bekommen.
Oh.
Ja. Wie würdest du das finden?
Weil ich glaube, ich würde in dem Moment schon dann irgendwie einen Spruch losdrücken müssen. Wobei, vielleicht wäre man auch schockiert und würde gar nicht. Ich weiß, bei so Sachen meine ich, wenn ich sowas so neutral höre, dann denke ich mir, boah, da würde ich richtig eine freche Antwort raushauen. Und meistens ist es genau andersrum, dass man es dann so schluckt. Und wenn man drüber nachdenkt, erst so checkt, ey, das war gerade gar nicht so nett.
Ja, also ich kenne ja meinen Vater. Ich war ja nicht wirklich überrascht, weil das ist genau die Art von Dingen, die ich immer wieder mitbekommen habe oder erlebt habe, gehört habe. Und ich habe auch definitiv irgendwas Sarkastisches wahrscheinlich zurückgesagt, so wie ich unsere Dynamik kenne. Also ich habe das sicher nicht einfach stehen lassen. Aber ich habe es sicher auch nicht so ehrlich thematisiert, dass ich das gerade unfair finde.
Ist ja auch schwer. Also so, ich finde, bei Familienmitgliedern ist so Kommunikation in manchen Wegen einfacher, aber in anderen dann auch schwerer, weil sie einfach so Dinge, die da gesagt werden, die tun einen schon dann doch mehr weh als von anderen Leuten.
Total, ja, total. Und ja, ich finde es eine großartige Qualität, wenn Eltern also diese Rolle ganz klar einnehmen können und sagen, ich bin da und ich muss aber auch nicht gebraucht werden, ist auch okay. Und um jetzt meinen Vater zu rehabilitieren, heute ist das auch so. Also das ist, jetzt sind wir knapp 10 Jahre später. Und das ist definitiv so. Und ich hatte ja echt ein paar auch wieder taffe Herausforderungen im Leben die letzten Jahre, wo ich sehr froh war ein paar Mal über die Unterstützung meines Vaters und wo es genauso war, wo es wirklich war, du triffst die Entscheidungen, du schaust, was für dich gut ist und ich bin da und wenn du was brauchst, du kannst alles haben, was du brauchst. Da hat sich auch was verändert, total. Und das ist, das war sehr heilsam, bin ich mega froh drüber. Ich glaube nur, dass es zu einem Zeitpunkt jetzt kam, der vielleicht zu spät war, um nochmal so eine emotionale Tiefe aufzubauen. Weißt du?
Ja.
Dass das jetzt halt auf so einem gewissen Level dann stagniert. Weil wir dann schon sehr emotionale Gespräche auch geführt haben, nur das waren dann so Ausnahmen. Also da brauchst du dann viel Arbeit an so einem Tag, um da hinzukommen. Wenn du dich siehst und so bewusst auch in so ein tiefes Gespräch einsteigst und wenn du so deine Alltagsroutine miteinander ist, halt ein bisschen kühler.
Und Kindheit ist halt einfach auch so prägend. Das ist ja so genau. Eine Basis. Irgendwie.
Ja, total.
Wie würdest du sagen, hat sich so generell so immer so die Beziehung zu deinem Vater so verändert? Bei vielen ist das dann ja so Pubertät, wird es ein bisschen anders und dann kommt man sich vielleicht zum Beispiel näher, weil so war das so ein bisschen bei mir. Also
ja.
So, ich würde schon sagen, in der Pubertät habe ich ein bisschen rumgezickt, weil mein Vater ist eine Sache, unser Streitpunkt ist, dass mein Vater sehr gestresst ist.
Ah ja.
Und daran arbeitet er gerade selber, auch für meine Mama. Aber er ist wirklich typisch deutsch. bei ihnen sind es nicht die 5 Minuten, die pünktlich sind, sondern 10 Minuten zu früh pünktlich sein. Und ja, ich bin halt eher das Gegenteil. Also da komme ich dann eher 5 Minuten zu spät. Ich sage immer, ich komme einfach genau pünktlich. Aber ja, dann sind es halt vielleicht eher 2 Minuten später als 2 Minuten zu früh. Und das war unser Streitpunkt dann vor allem halt in der Pubertät. Und ich glaube, so geht's vielen, wenn so Mädchen sich entwickeln, auch körperlich entwickeln. Mhm. So, ich wohne in einer, oder bin aufgewachsen in einer sehr typisch deutschen Familie. Ich bin mit meinen Eltern in die Sauna gegangen und sowas. So, wir haben Offenheit mit allem und, keine Ahnung, klingt jetzt blöd, aber ich sehe meine Eltern nackt, wenn wir in die Sauna gehen, und es ist für uns kein Schamgefühl. Das ist ja in anderen Familien oder Kulturen noch ganz anders. Ich weiß trotzdem, dass durch die Pubertät ich mich dann im Körper nicht wohl gefühlt habe. Und dann sind auch irgendwie Vater-Tochter-Beziehungen anders oder so. Mhm. Aber trotzdem irgendwie war das auch nur, glaube ich, ein kurzer Moment. Also mein Vater und ich sind wirklich unzertrennlich.
Oh, wow.
Aber ja, wie war das bei dir so mit diesen Phasen?
Also ich würde sagen, ich habe ja vorher das Wort intellektuell verwendet. Und das ist so das, was uns tatsächlich immer verbunden hat. Also ich bin, das klang jetzt vielleicht vorher nicht so, aber ich bin eigentlich in vielen Dingen trotzdem meinem Vater näher als meiner Mutter. Oh Gott, jetzt müssen sich alle denken, was ist das dann? Ein Verhältnis zu ihrer Mutter. Weil mein Vater und mich sehr viel eben Interessen verbinden. Und da hatten wir immer, also meine ganze Kindheit und Jugend hindurch eigentlich immer viele Themen. Ich bin ja auch Einzelkind und ich habe mich einfach super viel interessiert für die Dinge, die mein Vater interessiert haben. Da war er, glaube ich, schon noch dann viel Vorbild und da habe ich ihm dann viel nachgemacht oder einfach die Sachen, ich wollte die Sachen wissen, die er wusste. Und das heißt, er hatte halt ein fettes Bücherregal zu Hause und ich habe halt alles, was er mich lesen hat lassen in irgendeinem Alter, habe ich halt gelesen. Was dann auch so Dinge beinhaltet wie Hells Angels, Biografien und solche Geschichten. Oder bei uns zu Hause war ein großes Thema Kabarett. Also österreichisches Kabarett, wie die Deutschen sagen würden. Also Humor auf der Bühne, sehr intellektuell, sehr politisch. Habe ich alles immer mehr durchgehört, was mein Vater gehört hat und angeguckt im Fernsehen. Sportarten, mein Vater hat viel Snooker geguckt, kennst du das?
Nee.
Das ist so eine komplexere Billard-Variante, so ein Gentleman-Sport aus Großbritannien.
Hey.
Bin ich auch voll drauf reingekippt, ein paar Jahre in meiner, also in den Teenager-Jahren, total untypisch. Ja, da haben wir darüber gefachsimpelt. Also ich habe da schon oft mir eben dann so Interessen von ihm abgeguckt. Wobei auch nicht alles. Mein Vater hat auch Eishockey gespielt. Früher, das hat mich gar nicht interessiert zum Beispiel. Ja, es waren halt immer mal so Phasen mit solchen Dingen, wo er hat viel intellektuelle Angebote gemacht, würde ich sagen. Und da habe ich mir immer viel rausgepickt und das hat mich auch sehr interessiert. Und mein Vater war ja Journalist ganz lange. Und hat halt auch viel aus der Arbeit natürlich irgendwie Wissen mitgebracht. Und das hat mich auch immer interessiert. Da habe ich auch viel ja, interessiert zugehört und viel aufgesogen. Und das hat eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend mit ihm geprägt. Ja, ich glaube, er war schon auch sehr happy, dass ich ein Kind bin, das viel liest und so. Das hat ihm sicher sehr zugesagt. Was jetzt so dieses Körperthema angeht, das ist witzig. War es eher so, dass meine Mutter da immer ein bisschen mehr Schamgefühl hatte und mein Vater eigentlich nicht. Dass eher mal so eine Diskussion zwischen den beiden war, ob das quasi, ich weiß noch, dass er immer wenn er vom Joggen nach Hause kam, dann immer irgendwie einmal nackt durchs Haus gelaufen ist, ins Bad und sie dann immer meinte, ja, das sieht man doch durch das Fenster, das sehen die Nachbarn und er hat immer gemeint, das ist doch egal. Genau. Und ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich selber mich da dann verhalten habe. Das habe ich tatsächlich nie reflektiert, zumindest damals nicht. Es war kein großes Ding, ob jetzt angezogen oder nicht. So, ja.
Das ist ja beides auch schon eine Antwort, ne?
Voll. Aber Sauna waren wir jetzt auch nicht so, aber einfach, weil meine Eltern in die Sauna gegangen sind. Ja. Ja.
Ich finde das voll schön mit den, so wenn Kinder so die Interessen der Eltern so, keine Ahnung, versuchen zu imitieren fast schon. Und ich glaube, das gibt den Eltern auch voll viel. Ich hatte das, mein Vater rudert. Ich hatte mal echt gar keinen Bock, das auszuprobieren. Und mein Vater hat sich aber echt gewünscht, dass ich mal mitkomme. Und dann habe ich mich irgendwann mal überwunden, weil es meine Mutter auch sagt, so, komm, Emmy, einmal. Und dann, ja, weil ich mit rudern, das hat actually richtig Spaß gebracht.
Wirklich?
Ja. Und auch diese Aktivität mit meinem Papa. Und vor allem zu merken, wie sehr er sich gefreut hat, dass man Interesse gezeigt hat bei dem Hobby irgendwie. Ich glaube, das macht richtig viel aus in einer Beziehung, so eine intellektuelle Beziehung, wie du das dann hattest, dass du die gleichen Themen gut fandest und so. Das ist sowas Besonderes, finde ich.
Ja, man hat einfach immer was zu reden und das ist bis heute so, dass wir da immer Gesprächsthemen haben dadurch. Das mag ich sehr. Das macht vieles leichter, habe ich das Gefühl. Ja. Und verleiht unseren Gesprächen oft so eine Natürlichkeit. Da kommt auch, glaube ich, dann viel derselbe Humor durch und so. Ja.
Voll schön. Mm. Also wenn man jetzt so das so reflektiert, bist du schon eher ein Papakind, oder?
Eigentlich schon. Ja, total. Also es würden definitiv auch viel, also die meisten sagen auch, dass ich definitiv meinem Vater mehr ähnle. Jetzt nicht äußerlich bin ich, glaube ich, eine gute Mischung, aber eben so charakterlich in vielen Dingen. Ja, auch das Rationale, ein bisschen robuste vielleicht. Ein bisschen verkopft auch manchmal. Ja, und also aus heutiger Sicht, das, was ich am meisten eigentlich von ihm habe, glaube ich, dass das wirklich, dass ich das von ihm so ein bisschen aufgesogen habe in jungen Jahren, ist das Rampensau-Ding. ich bin ja nicht nur, wenn ich jetzt hier Podcast mache, viel am Quatschen, sondern ich moderiere ja auch viele Veranstaltungen, bin auf Bühnen und mein Vater war als Radiomoderator das jahrelang und ich habe da immer eine Leichtigkeit empfunden dabei, was ja vielen Leuten nicht so geht. Also auch so dieses da nicht nervös sein, mir da leicht tun, vor Leuten zu sprechen. Da habe ich sehr stark das Gefühl, dass ich das von ihm mitbekommen habe. Da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür. Ich habe letztens in einem Gespräch mit ihm festgestellt, dass ich inzwischen mehr Honorar verlange für Moderation als er. Finde ich super.
Das fühlt sich gut an.
Mega.
Ja. Gelernt von dem Meister und dann noch weiter raufgebaut. Genau. So schön.
Ja, also Emily, was würdest du sagen? Jetzt stelle ich noch eine Rückfrage. Ist es schlimm, wenn man keine so gute Beziehung zu seinem Vater hat wie du?
Nein, ich glaube sogar, dass so, was ist denn eine gute Beziehung zum Vater? Also ich habe so eine sehr emotionale Beziehung irgendwie zu meinem Vater und das war auch schon immer so. Früher hätte man immer, glaube ich, gesagt, so, ich bin ein Papakind. Erstens sehe ich meinem Vater sehr ähnlich und dann ist es auch so, keine Ahnung, ich hing sehr doll an dem. Und mittlerweile hat sich das aber auch so geändert, dass ich so zu meiner Mama die Beziehung nochmal ganz anders geworden ist, als ich ausgezogen bin und so. Und ich glaube irgendwie so Beziehungen, da habe ich heute Loki mit einer Freundin noch drüber geredet, weil wir haben über ihre Beziehung geredet, nicht zu einem Elternteil, sondern zu ihrem Partner. Und so, ich meinte auch, ich hasse es, wenn Leute über Beziehungen urteilen. Ich meinte auch so, ich kann eure Beziehung jetzt bewerten, wie ich will. Ich fühle ja nicht, was das dazwischen ist. Mhm. Und manche Menschen wollen eben genau diese intellektuelle Verbindung. Und das ist für die viel wichtiger als jetzt irgendwie eine körperliche Nähe, dass man sich anlehnen kann und in den Arm genommen werden kann. Und ich glaube, deswegen gibt es wirklich nur individuell irgendwie gut oder schlecht. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass die Beziehung zum Vater schon wichtig ist, was so sowohl das Selbstbewusstsein einer heranwachsenden Frau beeinflusst, als auch, ich glaube persönlich, musst du mal deine Meinung zu sagen, auch in der Beziehungspartnerwahl, das ist einfach der erste Mann, mit dem man in Kontakt kommt. Und ich glaube, da lebt einem so viele Bilder vor. Und vielleicht ist es gar nicht nur die Beziehung, die wichtig ist, sondern wirklich der Vater als Person selber, der so eine prägende Person ist. Und ich glaube, ein Vater hat eine sehr große Verantwortung, wenn er eine Tochter hat. Was sagst du?
Ja, da möchte ich total zustimmen. Ich dachte jetzt gerade, ist interessant, wir haben noch null irgendwie den feministischen Blick drauf jetzt gehabt. War jetzt sehr persönlich irgendwie. Und du hast total recht. Also eigentlich ist es ja wahrscheinlich schon so, wenn man jetzt davon, also bei heterosexuellen Töchtern, zumindest auf jeden Fall würde ich sagen, dass man schon an der Beziehung zum Vater vielleicht lernt, wie eine Beziehung zu einem Mann sein kann. Und eben, ob die sehr emotional sein kann oder ob die nur so rational sein kann. Ich würde nicht sagen, dass das dann vorschreibt, wie man es nachher lebt oder wie man sich Partner aussucht. Man kann sich da sicher auch gut selber rausreflektieren. Aber ja, ich glaube schon, dass eine Riesenchance ist, wenn du erlebst, dass dein Vater dich sehr respektvoll und auch mit emotionaler Verbundenheit behandelt, dass du dann diesen Anspruch auch in deine Partnerwahl mitnimmst. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Und ich will ehrlich gesagt jetzt gerade nicht darüber nachdenken, wie das bei mir ist. Ich sage jetzt mal gut. Lassen wir das so stehen.
Es klingt ja auch ein bisschen komisch, wenn man irgendwie so sagt, ja, man datet Leute, die irgendwie ähnlich sind wie der Vater oder so. Aber als kleines Mädchen habe ich immer gesagt, wobei stimmt gar nicht, da habe ich noch mit meinem Papa drüber geredet, immer so, ja, ich heirate. Nee, doch, das habe ich, glaube ich, sogar gesagt. Ich war immer so, ich möchte meinen Papa heiraten. Geht das auch?
Das sagen Mädchen noch, ja. Ne? Das ist auch interessant.
Und das ist so, also so, dann hat man doch als Vater eigentlich gerade alles erreicht, oder? Ob es dann am Ende so rauskommt, weil ich habe festgestellt mit der Zeit, mein Vater ist ein toller, toller, toller Mensch und ich liebe ihn wirklich doll. Aber ich glaube nicht, dass ich einen Partner wählen werde, der identische Züge wie mein Vater hat. Also so, wir haben dann doch Diskussionspunkte und so, ja. Wo ich sage, okay, so wie mein Vater mich behandelt, so ist es toll, wie mein Vater ist. Ich möchte jemanden auch, der 5 Minuten zu spät kommt.
Warte, ich habe die Woche was gelernt von jungen Menschen. Rede.
Claudia!
Jahre jünger. Als eine 15-Jährige zu mir gesagt hat, diese Woche war ich so, bitte was? Ich war so ein totaler Oma-Moment.
Ich brauche den Kontext einmal.
Ich weiß nicht mehr, was ich ihr erzählt habe. Ach ja, ich kann dir sagen, was ich ihr erzählt habe. Ich habe ihr erzählt, dass eine Person, die wir alle drei kennen und gar nicht mögen, einen Boxtrainer, mit dem wir große Probleme haben hier in der Stadt, ich habe gesagt, dass ich den scheiße finde und dann hat sie gesagt, rede.
Oh, aber so mit Recht. Ja. Ich wusste gerade genau, wen du meinst. Wir wollen Sparring machen. Am Samstag mit Fäusten, aber heute mit Worten. Nee, am Samstag bist du gar nicht da.
Nee, wir machen diese Woche kein Sparring miteinander, aber wir machen jetzt eins dafür. Ersatzweise ein Diskussionssparring. Okay, ich habe mir ein Thema gewünscht. Wir haben mal wieder ein Boxthema. Nämlich eines, das ich tatsächlich sehr ambivalent finde. Darum bin ich mal gespannt auf unsere Positionen. Nämlich, die Frage lautet, sollen Frauen beim Boxen Kopfschutz tragen? Ja oder nein? Es ist ja aktuell so, dass im Wettkampfboxen Frauen Kopfschutz tragen, so wie die Jugendlichen und Kinder und die erwachsenen Männer aber nicht. So, finden wir das gut? Ich finde das super. Was sagst du, Emily?
Ich bin da eher gegen. Also grundsätzlich die Debatte um den Kopfschutz finde ich generell sehr interessant, weil als ich mit Boxen angefangen habe, dachte ich ja, wenn da ein Schlag raufgeht, dann ist da ein Polster und ich kriege keine Erschütterung und ich bleibe genauso intelligent, wie ich es vorher war. Ja, stellt sich heraus, irgendwie das Gehirn da drin bewegt sich dann trotzdem und die Erschütterung bringt dir trotzdem richtigen Schaden im Gehirn. Aber der Kopfschutz schützt einen dann halt vor Cuts und so. Und jetzt komme ich hier mit meinem feministischen Wut und Rage um die Ecke und denke mir so, im Wettkampf, warum dürfen die Typen dann ihre Cuts im Gesicht haben und wir Frauen müssen dann diesen Kopfschutz haben und uns vor den Cuts schützen? So, warum müssen wir uns dafür schützen, die Männer nicht? So, wir können auch Cuts ab.
Also ich ganz persönlich bin ja mal froh um den Kopfschutz, einfach deshalb, weil ich einen Beruf habe, haben wir heute schon gehabt, auf der Bühne, wo ich um alles froh bin, was man dann nicht zu doll sieht, weil das ist dann einfach, hat Erklärungsbedarf und kommt bei manchen Themen und Moderationen nicht so gut. Ich finde deshalb eben, ich glaube, dass Frauen halt oft vielleicht auch mehr Angst haben vom Wettkampfboxen und dass es die Hemmschwelle senkt, mitzumachen. Und ich finde alles, was mehr Frauen motiviert, Boxen zu gehen, ist gut. Deshalb finde ich das gut, weil ich weiß auch nicht, ob ich ohne Kopfschutz Wettkämpfe machen würde. Eben einfach nur aus beruflichen Gründen oder weil es mir wirklich vielleicht zu viel Angst machen würde. Und dann wird mich das abhalten, noch einen Wettkampf zu machen. Also ist mir lieber so rum.
Also grundsätzlich finde ich das auch, dass es vielleicht so, dass Leute dann dadurch eher anfangen würden und so. Und deswegen finde ich die Regelung bei uns auch einfach gut, dass wir im Training auf jeden Fall einen Kopfschutz tragen. Ja. Und ich finde, das ist einfach so der wichtige Punkt. Im Training wäre es aber einfach unnötig, sich Verletzungen im Gesicht zu holen. Und dann wird das natürlich noch schlimmer, wenn man rauf trainiert und das regelmäßig hat. Ich finde aber so, im Kämpfen ist es schon cool, ohne Kopfschutz diese Einschränkungen nicht zu haben, was das Sichtfeld angeht. Oder man taucht ab und dann kommt doch nochmal ein Schlag an, den du vielleicht sonst entwischt wärst, wie auch immer. Und deswegen würde ich schon mal interessant finden, wie auch so eine Wettkampfsituation wäre, ohne Kopfschutz dann so zu kämpfen.
Mhm.
Und ich glaube, so, wenn man einen Verein hat, der so dann wirklich wie bei uns Kopfschutz anbietet, im Sparring, im Training und dann halt nur im Kampf die Situation wäre, dass man ohne Kopfschutz wäre, glaube ich schon, dass es dann automatisch man so rangetastet wird, dass man sagt, okay, im Kampf ist es dann auch nochmal irgendwie was anderes, weil du wirst schon vorsichtig angetastet.
Wusstest du, dass es schon Studien gibt, die sagen, dass es ein paar körperliche Unterschiede gibt bei Männern und Frauen, die darauf hindeuten, dass einfach die Verletzungen noch härter sein können? Nackenmuskulatur, Knochendichte im Schädelbereich und auch je nach Hormonspiegel eine größere Gehirnvulnerabilität. Das sind noch so wissenschaftliche, medizinische Gründe, weshalb man bei Frauen noch man noch auf Kopfschutz setzt. Ich sage jetzt noch, weil vielleicht ändert sich es auch noch. Frauenboxen ist ja noch nicht so lange olympisch. Kann ja auch noch sein, dass sie noch nachziehen, aber dabei ist es ihnen noch zu riskant, solange die Datenlage so aussieht.
Das habe ich auch gesehen, dass irgendwie auch einfach zu Frauen, und das hat mich dann natürlich auch schon wieder aufgeregt, einfach auch zu wenig Datenlage da ist, um zu sagen, wir können ihn weglassen. Und bei Frauen, bei Männern wurde schon mehr geforscht. Da war ich auch schon wieder so, er geht ja schon wieder gut los, wenn ich hier noch so Studien suche und bei Frauen mal wieder nichts da ist.
Oh damn, jetzt hast du mir zum Ende dieser Sparringsrunde mein bestes Argument zerlegt. Yes, gratuliere, Emmy.
Eigentlich nicht so gut in den Themen.
Ja, aber ja, du hast recht. Das ist eine sehr dünne Datenlage, auf der das aufbaut.
Ja. Und das finde ich erschreckend. Ja,
müssen wir leider sagen, am Ende weiß man nicht, was besser ist.
Und das
Bauchgefühl. Jetzt sage ich noch ehrlich, also ich habe jetzt gerne für den Kopfschutz plädiert, aber ich finde es selber ganz schwierig. Weil ich fühle mich oft sicherer. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, ich mache dumme Fehler, weil ich mich sicherer fühle. Und inzwischen, am Anfang habe ich das nicht so gemerkt, aber inzwischen bin ich auch auf einem Level, wo ich echt mir manchmal denke, ja shit, ich sehe zu wenig.
Ja.
Also das ist jetzt ein Thema. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich fürs Training jetzt auf einen Kopfschutz, der weniger abdeckt, umstelle.
Ja. Die Wettkampfkopfschütze decken ja auch weniger ab.
Genau.
Ich finde halt auch, und das gibt es, glaube ich, auch sogar auch Studien dazu, aber ich weiß nicht, ob es kann auch Quelle TikTok ehrlich gesagt sein, das ist jetzt wirklich nicht. Aber es ist halt wirklich so, dass man wirklich schnell unvorsichtiger wird, wenn man einen Kopfschutz auf hat und dann insgesamt halt trotzdem mehr Impact auf den Kopf kommt. So, weil man einfach mehr raufhaut, wenn da eh ein Schutz ist. Ja. Aber wenn es halt einen nicht vor Einschlag schützt, dann bringt das Ganze auch nur durcheinander und dass man dann doch irgendwie ein bisschen vorsichtiger auch, dumm gesagt, mit illegalen Schlägen, weil man einfach mehr aufpasst, ist die andere Person auf, weil sie dich ja wirklich eigentlich nicht verletzen will. So.
Ja.
True. Ist schon ein schwieriges Thema. Aber mein sensibler Punkt ist einfach immer, dass es dann ungleichmäßig bei Männern und Frauen ist. Und wie oft kriegt man als Frau gesagt, hast du denn da auch ein blaues Auge?
Mhm.
Und das zerstört ja dein schönes, schönes Gesicht. Und das macht mich richtig sauer.
Ja. Dann sage ich nochmal Rede. Und wenn es nicht gerade ein Auftrag ist, wo ich mich nicht erklären kann, dann trage ich eigentlich auch blaue Augen und Pfeilchen schon mit Stolz.
Ja, ich meine, das muss muss normalisiert werden, dass auch Frauen mal mit einem blauen Auge rumrennen. Nicht, weil denen was passiert ist, sondern weil sie auch Sportarten machen, die mal ein bisschen gewalttätiger zugehen.
Ja, so das halt passiert. Ja. Weil wenn ich mir einen Ellbogen anhaue und der ist blau, ist auch egal.
Ja, tut weh.
Danke für dieses Sparring, Emily. Apropos Sparring, wir hüpfen jetzt noch ins Wasser und dann müssen wir schon in den Club sausen.
Uiuiui.
Let's get ready.
Ich freue mich.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Unser Podcast passiert just for fun. Also folgt uns bitte nirgendwo. Außer vielleicht auf unserem Instagram-Kanal, falls wir den zum Spaß doch noch machen. Aber eigentlich muss auch das nicht sein. Teilt lieber diesen Podcast nur dann mit anderen Leuten, wenn ihr wirklich gerade Bock drauf habt. Bewertet ihn nur, wenn es euch unbedingt nötig erscheint. Und schreibt uns auch hier nur dann einen Kommentar, wenn ihr wirklich das Bedürfnis danach habt. Sonst haltet lieber die Nase in die Sonne und macht euch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt nämlich trainieren. Ciao, ciao.